Donald Trump. Und sie haben recht. Den neuesten Dreh jetzt im Zollstreit, den hat Werner Schoninger in den Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress betroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. 2 Tage nach dem Absturz eines Gletschers in der Schweiz ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Lötschental im Kanton Wallis staut sich durch abgestürztes Geröll das Wasser eines Flusses immer weiter. Die Behörden halten es für möglich, dass eine Flutwelle oder Gerölllawine entstehen könnte. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Die Behörden vor Ort halten dieses Worst-Case-Szenario zwar für wenig wahrscheinlich und gehen eher davon aus, dass das Wasser schrittweise abfließen werde, so sagte es ein Experte der Walliser Naturgefahrenbehörde. Am Abend. Das Katastrophengebiet kann aber noch immer nicht betreten werden, da auch vom Berg weitere Felsstürze drohen. Deshalb könne derzeit wenig unternommen werden, um den Wasserabfluss etwa mit Baggern zu beeinflussen, so der Experte. Nach Informationen des Senders SRF scheine es nicht, dass sich das Wasser in der Nacht ungehindert einen Weg gesucht hat. Weitere Evakuierungen von Gemeinden unterhalb des Katastrophengebiets gab es nicht.
Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht. Und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. In Guatemala haben Archäologen die Überreste einer fast 3000 Jahre alten Maya-Stadt entdeckt. Sie liegen im Norden des mittelamerikanischen Landes in der Nähe der Grenze zu Mexiko. Bei den Ausgrabungen kamen auch Pyramiden und ein Observatorium zum Vorschein, außerdem Altäre und Fragmente von Stelen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Stadt ein wichtiger zeremonieller Ort war. Die Maya-Kultur war über weite Teile Mittelamerikas verbreitet. Sie reicht bis mindestens ins Jahr 2000 vor Christus zurück und erreichte ihren Höhepunkt um 400 nach Christus. In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten. Im Kolonnadenhof zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie wird eine Open-Air-Bühne aufgebaut. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 und in Friedrichshagen 14 Grad, in Lenzen-Elbe 16 und in Frankfurt-Oder 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken. Vereinzelt gibt es ein paar Schauer oder Gewitter. Die höchsten Temperaturen 24 bis 28 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Guten Morgen, Sabine Dahl im Studio. Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke ist jetzt eine Woche im Amt. Er hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, dass er das Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt überprüfen will. Im Inforadio-Interview sagte er, es geht vor allem darum zu schauen, ob man dieses Zentrum jetzt noch braucht, jetzt wo es die strengeren Grenzkontrollen gibt. Amelie Ernst aus der RBB 24 Landespolitik aus Potsdam erklärt uns im Inforadio-Gespräch als erstes, was hat es denn mit der angekündigten Überprüfung des Rückführungszentrums in Eisenhüttenstadt auf sich?
Ja, das ist wirklich schon mein erstes Ausrufezeichen, das René Wilke da gesetzt hat als neuer Innenminister direkt nach seiner Vereidigung. Denn dieses Rückführungszentrum, das sogenannte, war ja erst Mitte März eröffnet worden. Auf Initiative der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und von Wilkes Vorgängerin Katrin Lange. Und er stellt dieses Rückführungszentrum jetzt schon wenige Wochen später in Frage, wobei er da, muss man sagen, auch nicht der Einzige ist. Also es gab ja schon seit der Idee und seit der Eröffnung diverse Stimmen, die gesagt haben, braucht es das wirklich? Ist das nicht vielleicht eher Symbolpolitik? Also es geht ja vor allen Dingen da um diejenigen Asylsuchenden, die über Polen eingereist sind und eigentlich dort ihren Asylantrag stellen müssten oder sollten. Und die Idee ist jetzt eben, dass diese Menschen dort quasi gebündelt untergebracht werden sollen und von dort aus eben schneller nach Polen zurücküberstellt werden. Im Moment gibt es da 150 Plätze, 80 Menschen sind untergebracht in diesem sogenannten Dublin-Zentrum. 3 sind bisher nach Polen überstellt worden und 25 weitere sollen untergetaucht sein, laut Innenministerium. Es ist aber eben auch keine Haftanstalt. Also man wird dort nicht wirklich eingesperrt, sondern man kann kommen und gehen. Und jetzt will Wilke eben überprüfen, ob dieser ganze Aufwand überhaupt Sinn macht, ob man das wirklich noch ausbauen sollte, wie es geplant ist, auch technisch. Oder ob das nicht alles auch in der normalen Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt abgewickelt werden kann.
Herr Wilke ist ja ziemlich überraschend Innenminister geworden. Es hat mit der Entlassung des Verfassungsschutzchefs zu tun. Also da gab es Unstimmigkeiten und dann ist seine Vorgängerin Innenministerin Lange zurückgetreten. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Naja, da gab es jetzt natürlich viele Stimmen, die gesagt haben, also Jörg Müller müsse doch eigentlich zurückkommen als Verfassungsschutzchef. Der habe doch nichts fachlich falsch gemacht. Das sei ein bundesweit anerkannter Experte in diesem Bereich Verfassungsschutz. Aber da hat René Wilke auch schon sehr klar gesagt, dass er da einen Neustart will, dass Müller also nicht zurückholen, dass er ihn nicht zurückholen will, weil er eben sicherlich auch sieht, dass das wahrscheinlich neue Unruhe in diese Affäre bringen würde und eben nicht nur in den Verfassungsschutz und ins Innenministerium, sondern auch in die Koalition. Da gab es ja rund um Katrin Lange und ihr Agieren große Verwerfungen, vor allen Dingen in ihrer Partei, in der SPD. Und das würde man jetzt natürlich alles nochmal aufreißen, wenn Müller zurückkäme. Man darf ja nicht vergessen, Katrin Lange sitzt noch im Landtag als Landtagsabgeordnete in der SPD. Es gibt diese knappe Mehrheit. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, zu sagen, wir machen da jetzt einen Cut und wir holen jemand Neues, versuchen da möglichst schnell wieder Ruhe reinzubringen. Und auch das hat eben René Wilke jetzt schon signalisiert.
Ja, Verwerfung hast du gesagt. Auch den Umgang mit der AfD hat die Innenministerin als Rücktrittsgrund genannt. Sie sei die Einzige, die die AfD noch politisch bekämpfen will. Das waren ihre Worte. Hat Herr Wilke schon erkennen lassen, wie er mit der AfD Brandenburg umgehen will?
Nein, der hat da noch nicht explizit was dazu gesagt. Sicherlich, weil das auch ein sehr diffiziles Thema ist. Das ist nicht eine Personalie im Wesentlichen, sondern da geht es ja um ganz viele unterschiedliche Aspekte. Einerseits diese Hochstufung im Moment der AfD als gesichert rechtsextrem in Brandenburg. Die wurde ja vorerst ausgesetzt aus diesen juristischen Gründen, weil die AfD auch dagegen geklagt hat. Und da gilt jetzt diese sogenannte Stillhalteverfügung erstmal. Das ist sozusagen etwas, wo man sich natürlich auch in einen spannenden Bereich bewegt, wenn man sich als Innenminister dazu zu explizit äußert. Das hat er bisher vermieden. Und dann gibt es noch weitere Klagen von der AfD. Jetzt gibt es eine neue Verfassungsklage, die angekündigt wurde. Da geht es um mögliche Fake-Accounts vom Verfassungsschutz, die in sozialen Netzwerken betrieben werden und die möglicherweise die AfD da belasten könnten. Da will die AfD mehr wissen. Also das kann schon heikel werden, wenn man sich dazu sehr aus dem Fenster lehnt, gerade wenn so juristische Dinge noch laufen. Und das hat René Wilke bisher auch nicht gemacht.
Amelie Ernst, landespolitische Berichterstatterin für Brandenburg. Und alles das, was ich mit Amelie besprochen habe, das habe ich auch den neuen Innenminister Brandenburgs René Wilke gefragt. Das Interview mit ihm um 8:45 hier. Da wiederholen wir es nochmal und da hören wir dann, welche Migrationspolitik er sich denn jetzt vorgenommen hat, was mit dem Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt wird.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Es ist 8:10. Für die, die in den USA studieren wollen, ist es eine Hiobsbotschaft. Die Regierung in Washington will erstmal keine Visa mehr für ausländische Studenten ausstellen. Und das gilt auch für Austauschschüler, für Au-pairs und Praktikanten. RBB24-Reporter Paul Vorreiter hat sich mal umgehört, wie jetzt die Stimmung bei den Austauschdiensten in Deutschland ist.
Zunächst einmal die gute Nachricht. Visa, die für Schüler und Studenten bereits ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit. Konkret geht es um zwei Visa-Typen. Das F1 und das J1-Visum, je nachdem, ob eine öffentliche oder eine private Schule besucht wird.
Das funktioniert so, dass man mit vielen, vielen Unterlagen in die Botschaft muss. Man braucht ein bestimmtes Formular von einer akkreditierten Organisation aus den USA. Und wenn man dieses Formular hat, was sozusagen bestätigt, dass man zum Schüleraustausch in die USA geht, dann macht man einen Termin mit der Botschaft, braucht noch ein paar mehr Unterlagen und geht dann dahin und stellt dann dort den Visumsantrag.
Sagt Anne von Fürks vom Arbeitskreis Gemeinnütziger Jugendaustausch AJA. Die US-Regierung erstellt nun neue Richtlinien für die Vergabe der Visa. Die Austauschdienste warten zunächst ab, was sich damit konkret ändern wird.
Aktuell sind es für ganz Deutschland, also gemeinnützige und auch kommerzielle Austauschorganisationen, gehen so knapp 5.000 Jugendliche immer für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Schuljahr in die USA. Und damit ist die USA wirklich so der Vorreiter. Also hat einen hohen Vorsprung. Und das Interesse an einem Schüleraustausch in den USA, das ist auch immer noch ganz deutlich da. Und wir können jetzt nicht wirklich einen starken Knick beobachten oder einen starken Rückgang.
Schüler- und Studierendenaustausche in die USA haben in Deutschland eine lange Tradition. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich Organisationen gegründet, die den Austausch zwischen den ehemals verfeindeten Nationen fördern wollten. Beliebt waren die Austausche immer. Mit der neuen US-Regierung unter Präsident Trump hat sich das etwas geändert.
Wir hatten in der letzten Trump-Periode eine leichte Delle und dafür einen kleinen Anstieg mehr in Kanada. Das war das, was wir beobachten können. Also es würde uns nicht verwundern, wenn das in diesem Jahr auch, also in dieser Legislatur von Trump auch wieder vorkommt. Aber wir haben einfach noch nicht die genauen Zahlen für die Ausreise in 25.
Der neue politische Wind in den USA betrifft die Austauschschüler und Studenten aus Deutschland vor Ort bislang wenig, schildert Anne von Fürks.
Also wir haben tatsächlich auch Rückmeldungen von Schülern, die jetzt gerade in den USA sind, dass sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat.
Auch werde in den Schulen nicht so viel über Politik gesprochen, berichtet der Arbeitskreis Gemeinnütziger Jugendaustausch AJA.
Also Austauschdienste in Deutschland warten erstmal ab, was der Visastopp für der USA für ausländische Studenten bedeutet. Gleich ist es 8.13 Uhr am Freitagmorgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Thomas Hollmann ist jetzt dran. Unser Kolumnist hat sich am gestrigen Vatertag nicht betrunken und jetzt überlegt er, ob das ein Fehler war.
100 Sekunden Leben.
Ich habe gestern Abend zum Krimi ein Bier getrunken. Das war's. Kein Bollerwagen, kein Hoch die Tassen, kein Nix. Dabei war ich früher dem rituellen Betrinken nicht abgeneigt. Aber jetzt reicht mir eine Pulle vor der Glotze. Wobei das Bundesgesundheitsministerium sagt, jede Form des Alkoholkonsums ist schädlich, also auch schon die Flasche gestern. Da frage ich mich allerdings, ob eine stets nüchterne Gesellschaft wirklich erstrebenswert ist. Ich habe da meine Zweifel und die Kirche wohl auch. Waren es doch die Mönche, die aus dem Bierbrauen und dem Weinanbau eine Kunst gemacht haben, vermutlich weil der Alkohol ähnlich rauschhaft wirkt wie die Religion. Okay, vom Beten kriegt man keine Leberzirrhose, aber man muss sich ja nicht gleich total besaufen. Ein bisschen reicht mitunter schon, um der Vernunft davon zu hixen. Hix. Natürlich kann man sich die Ratio auch ohne Alkohol austreiben, im Fußballstadion beispielsweise oder im Swingerclub. Aber die haben nicht immer auf, die Stadien und die Swingerclubs. Und wir Deutschen wollen uns offensichtlich auch mal zwischendurch entgrenzen. Deshalb belegen wir in der internationalen Alkoholkonsumtabelle auch traditionell einen vorderen Platz. Was insofern komisch ist, hält man uns Deutsche doch vor allem für ein kontrolliertes Völkchen, während die wesentlich abstinenteren Italiener das Ausgelassene und Impulsive verkörpern. Das ist doch ungerecht. Bleibt die Frage, warum ich mich am Vatertag nicht betrunken habe, sondern nach dem einen Bier gleich ins Bett bin. Nun, der Krimi war zu Ende und ein bisschen Angst hatte ich wohl auch, nach einem weiteren Bier ständig raus zu müssen in der Nacht.
So war also der Vatertag für unseren Kolumnisten Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die deutschen Fußballerinnen, die fiebern der Europameisterschaft in der Schweiz entgegen. In gut einem Monat wird das Turnier eröffnet. Nicht mehr viel Zeit für die DFB-Frauen und für Bundestrainer Christian Wück, sich vorzubereiten. Zwei Testspiele stehen noch an. Heute Abend geht's in Bremen gegen die Niederlande. Jakob Rüger aus der Sportredaktion. Wo steht die deutsche Fußballnationalmannschaft 5 Wochen vor dem Turnierstart?
Tja, das kann eigentlich keiner so genau beantworten. Wahrscheinlich nicht einmal die Spielerinnen und Bundestrainer Christian Wück selbst. So richtig überzeugt hat das Team bislang nicht. Im vergangenen Sommer haben ja viele erfahrene Spielerinnen wie Alexandra Popp aus der Nationalmannschaft sich verabschiedet und seitdem wird munter durchprobiert, wer denn eine Stütze für die neue Generation in der Nationalelf sein könnte. Der deutsche Frauenfußball steckt außerdem in einer Krise. Keine internationalen Erfolge mehr. Da ist man auf Clubebene nicht mehr konkurrenzfähig. Es fehlt an qualifizierten Trainern auf internationalem Niveau. Die besten Spielerinnen wechseln ins Ausland und all diese Probleme, die spiegeln sich aktuell auch in der Nationalmannschaft wider, die nicht den höchsten Ansprüchen genügt. So ehrlich müssen wir sein.
Es fehlt an qualifizierten Trainern. Mhm. Christian Wück hat vor einem Jahr den Posten als Bundestrainer übernommen und der hat überhaupt keine Erfahrung im Frauenfußball. Wie findest du ihn bis jetzt?
Ja, das ist absolut wahr. Er kam von der männlichen U17 des DFB und formulieren wir es mal freundlich, es ruckelt ganz schön. Er hat noch immer 5 Wochen vor Turnierstart keinen klaren Kader gefunden, schaut sich viele Spielerinnen an, weil er sie eben auch nicht kennt und er scheint ein Kommunikationsproblem zu haben. 2 etablierte Spielerinnen haben sich öffentlich in den sozialen Netzwerken zuletzt beschwert, dass es bei ihrer Nichtnominierung keine Kommunikation gab. Likes der Kolleginnen auf diese Posts übrigens inklusive. Dann hat Wück behauptet, die verletzte Lena Oberdorf würde bei der EM spielen. Dem haben Oberdorf selbst und ihr Verein, der FC Bayern, widersprochen. Also der Bundestrainer gibt da ein ganz schlechtes Bild ab und seiner Autorität tut das natürlich auch nicht gut. Stürmerin Laura Freigang hat das unter der Woche wie folgt beschrieben.
Ich meine, für Christian ist auch so, der ist neu zum Beispiel dazugekommen, muss wahrscheinlich auch erstmal seinen Weg finden und wir müssen ihn auch in gewisser Weise verstehen können und ich glaube, das Wichtigste ist, wie gesagt, dass sozusagen der Wille da ist, die Kommunikation so gut wie möglich zu gestalten.
Es knirscht hinter den Kulissen und Christian Wück steht jetzt schon vor dem Turnier extrem unter Druck, müssen wir sagen.
Ja, und sehr nett, dass die Spielerin da versucht, so ein bisschen für Verständnis zu werben. Was erwartest du also heute Abend gegen die Niederlande?
Ja, das wird ein echter Härtetest für die DFB-Auswahl. Es braucht ein gutes Ergebnis und eine gute Leistung, um wieder Ruhe reinzubekommen. Und ein gutes Spiel heute und am Dienstag dann in Wien gegen Österreich könnte die Position des angeschlagenen Christian Wück im Team stärken. Es könnte ihn aber auch weiter schwächen. Ich habe kein gutes Gefühl für heute Abend gegen die Niederlande. Wird schwer.
Jakob Rüger sagt das aus der RBB Sportredaktion. Also die deutschen Fußballerinnen auf dem Weg zur Europameisterschaft in der Schweiz. Heute Abend das vorletzte Testspiel. Wir übertragen ab 20.15 Uhr in voller Länge live aus dem Bremer Weserstadion Deutschland gegen die Niederlande.
Werbung.
Amazon bietet Mitarbeitern bis zu 8.000 Euro für Ausbildung und Schulungen. So wie Julia. Sie ist jetzt ausgebildete Technikerin. Und der Klang einer defekten Maschine erinnert sie daran, wie weit sie es gebracht hat. Entdecke die Möglichkeiten für Ausbildung und Karriereentwicklung bei Amazon.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Da haben wir im Moment die Temperaturen, mal gucken, Berlin zwischen 14 und 15 Grad heute Morgen und in Frankfurt oder an Cottbus 14 Grad. Gestern das Feiertagswetter, das war ja recht angenehm. Heute am Brückentag ein bisschen Regen, aber dann wird es freundlicher und wir bekommen bis zu 26 Grad, vielleicht 1-2 Schauer. Der Wind weht teils böig aus Westen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und wieder startet Werner Schröninger in Brandenburg.
Genau, auf der B2 in Treuenbrietzen. Hier ist nämlich die Feuerwehr im Einsatz. Und die Großstraße in Treuenbrietzen, das ist die B2, die ist in beiden Richtungen gesperrt. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Schmargendorf und Detmolder Straße ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt Richtung Neukölln. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. In Mügelheim ist die Straße Alt-Mügelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio App.
8.20 Uhr am Morgen, 20 nach 8. Schönen guten Morgen.
RBB24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Und ich verrate Ihnen jetzt mal was. Meine Sendungsredakteurin spekuliert ja so ein bisschen an der Börse. Und ich bin überrascht, dass sie hier so ruhig die Sendung planen und begleiten kann. Bei dem Zirkus um die Zölle betrifft er auch die Aktien. Es gibt schon wieder Neues zu den US-Handelszöllen. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In den USA geht der Rechtsstreit um die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, so sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt nicht mehr unbedingt sinnvoll. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Wilke begrüßte außerdem die neue Migrationspolitik der Bundesregierung. Die Asylbewerberzahlen würden stark nach unten gehen. Aber Menschen, die einen Anspruch haben und einen wichtigen Beitrag leisten, müssten bleiben und seien sehr willkommen. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels- und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubich gegen Elementarschäden versichert sein. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubich verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Bei der Charité-Tochter CFM in Berlin wird ab heute wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Sie begründet das mit den stockenden Verhandlungen mit der Geschäftsführung von CFM. Es liege immer noch kein konkretes Angebot vor. Am vergangenen Samstag hatte Verdi den wochenlangen Streik ausgesetzt, um neue Verhandlungen zu ermöglichen. Zuletzt ging es um einen Stufenplan, um die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die der Charité-Belegschaft anzunähern. Die rund 3.500 Mitarbeiter der Charité-Tochter sind unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport und Reinigung zuständig. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 und in Friedrichshagen 14 Grad, in Lenzen-Elbe 16 und in Frankfurt-Oder 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit? 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und Sabine Dahl ist weiterhin für Sie im Studio. Einen schönen guten Morgen. Die Lage für die Menschen in Gaza ist weiter dramatisch. Es kommen immer noch viel zu wenige Lebensmittel durch. Es fehlt an sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. Helfen würde da sicher, wenn es eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gäbe. Aktuell liegt ein neuer Vorschlag der USA auf dem Tisch. 60 Tage Feuerpause, 10 Geiseln müssen lebend freikommen und mehrere verstorbene israelische Geiseln müssen innerhalb einer Woche zurückgegeben werden. Der Vorschlag muss unbedingt angenommen werden, hat der Fraktionschef der Linken im Bundestag Dietmar Bartsch im ZDF gesagt heute Morgen.
Die humanitäre Lage ist katastrophal und es muss endlich etwas passieren, wenn man die Bilder sieht. Das kann niemanden kalt lassen. Und ich wünsche mir, dass es wirklich eine Waffenruhe gibt. Ich wünsche mir, dass die Geiseln möglichst schnell freigelassen werden und dass es mittelfristig eine Lösung gibt. Im Moment sind wir so weit davon weg, aber das Leid der Menschen dort im Gazastreifen, aber nicht nur dort, ist so gewaltig, dass es endlich Schritte geben muss.
Bei allen Versuchen, den Menschen in Gaza zu helfen und dafür eine Feuerpause herbeizuführen, besteht aber immer die Gefahr, dass die Hamas von solchen Vereinbarungen profitiert.
Es ist natürlich unheimlich schwierig, aus einer Berliner Sicht da Hinweise zu geben. Da sollte man auch sehr zurückhaltend sein. Aber Ziel muss sein, erstens, dass es mehr Hilfslieferungen gibt für die Menschen und zweitens, dass wir zu einer Lösung kommen. Und das heißt unter anderem, dass nicht die Hamas davon profitiert. Ich bin da sehr zurückhaltend. Hinweise von hier sollte man wirklich nicht geben. Da sind andere in Verantwortung. Aber Deutschland kann einen Beitrag leisten. Und dazu gehört eben auch, dass wir den Druck erhöhen, dass es endlich eine Lösung im Sinne der Menschen gibt.
Allerdings findet Dietmar Bartsch es nicht besonders hilfreich, über deutsche Waffenlieferungen nach Gaza zu debattieren.
Die Freilassung der Geiseln ist natürlich Priorität Nummer eins. Man darf diesen 7. Oktober nicht vergessen. Er ist eine Katastrophe gewesen. Das alles ist zu beachten. Aber jetzt muss es um Hilfe gehen. Und mir helfen da Ankündigungen und Worte weniger. Es muss um konkrete Taten gehen. Da ist zum Beispiel auch das Thema der Waffenlieferung. Das ist eine deutsche Debatte, eine innenpolitische Debatte, die in Israel kaum Wirkung haben wird. Da sind die Vereinigten Staaten gefordert und die müssen hier höhere Aktivitäten in Richtung Israel entwickeln. Denn Netanjahu, da bleibe ich dabei, ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.
Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, heute früh im ZDF. Es gibt einen neuen Vorschlag der USA für eine Waffenruhe im Nahen Osten. Werden im schweizerischen Lötschental noch weitere Dörfer unbewohnbar? Das Dorf Blatten hat dieses Schicksal ja schon ereilt. Nach dem enormen Berg- und Gletschersturz ist das Dorf einfach weg. Und jetzt sind noch weitere Ortschaften bedroht, berichtet uns Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Wie angespannt und unsicher die Lage im Schweizer Lötschental ist, das ist bei fast jedem Wort zu spüren, als die Verantwortlichen von Behörden und Gemeinden am Donnerstagabend die Medien informieren.
Die abgestürzte Masse aus Eis und Geröll ist quasi unberechenbar. Wir sind weitgehend zur Observation verbannt, machtlos, pure Ohnmacht.
Sagt Valentin Werlen, der Bürgermeister von Verden, dem Nachbarort. Der Bürgermeister von Blatten ließ sich entschuldigen. Er muss sich um die rund 300 Frauen, Männer und Kinder seiner Gemeinde kümmern. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren haben.
Das Zuhause zu verlieren, ist mehr als ein materieller Verlust, mehr als zermürbte Mauern und zerschmetterte Dächer. Das Ereignis ist erst bewältigt, wenn aufgeräumt ist.
Doch an Aufräumen ist noch nicht zu denken. Einsätze im Katastrophengebiet sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagt Christian Studer von der Walliser Naturgefahrenbehörde. Bei Erkundungsflügen am Tag nach dem großen Berg- und Gletschersturz habe sich gezeigt,
dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn-Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren hunderttausend Kubikmetern.
Und vom Wasser droht auch eine neue Gefahr, die Geröllmassen, die das Gelände auf einer Länge von 2 Kilometern und Dutzende Meter hoch in eine Mondlandschaft verwandelt haben. Sie haben auch eine Art Staudamm im Fluss Lonza gebildet. Ein immer größer werdender See ist entstanden, mit stetig steigendem Pegelstand. Christian Studer.
Wir gehen davon aus, dass dort in den frühen Morgenstunden irgendwann der See voll ist und zum Überlaufen kommt. Unser Hauptziel aktuell ist, eben jetzt diesen Prozess möglichst gut zu antizipieren und die Sicherheit für die Bevölkerung unterhalb möglichst gut sicherzustellen.
Schlimmstenfalls könnte sich das Wasser des Sees in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Das Worst-Case-Szenario sei jedoch wenig wahrscheinlich, sagt Stefan Ganser, Staatsrat des Kantons Wallis. Dass der See plötzlich und brutal diese enorme Masse an Geröll durchbricht, ist wenig wahrscheinlich, sagt er. Aber seit Mittwoch möge man das nicht mehr so gern sagen. Man wisse ja jetzt, dass aus wenig wahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann. Wahrscheinlicher jedenfalls sei es, dass der See sich nicht in einer zerstörerischen Flutwelle, sondern schrittweise entleeren wird, sagen die Experten. Die Hoffnung ist, dass nun bald mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen werden kann. Wegen der gefährlichen Lage mussten die Einsatzkräfte auch die Suche nach einem weiterhin vermissten Mann vorübergehend unterbrechen.
Das ist also der Stand der Dinge nach dem Gletschersturz im Wallis. Katrin Hondl aus der Schweiz. 8.31 Uhr, eine Minute nach 8:30 am Freitagmorgen am Brückentag. Ja, und wo wir gerade bei Brücken sind, wir haben hier in Berlin gerade viel mit maroden Brücken zu tun. Erst die Ringbahnbrücke, also die Stadtautobahn im Westen, dann die Wuhlheidebrücke im Osten der Stadt. Bei einer regelmäßigen Überprüfung wurden Risse festgestellt. Die Brücke wurde sofort gesperrt, auch für den Verkehr darunter. Für die Menschen, die von und nach Köpenick unterwegs sind, ein Riesenproblem. Inzwischen ist die Brücke zum Großteil abgerissen und seit gestern gibt es auch wieder ein bisschen Verkehr. Was das heißt, was rollt da, das erklärt uns Aurelie Winker aus der RBB24 Inforadio-Redaktion.
Seit gestern früh fährt zumindest eine Tramlinie wieder an der Wuhlheide. Die Linie M17 im 10-Minuten-Takt zwischen Blockdammweg und S-Bahnhof Schöneweide. Im Pendelverkehr aber immerhin. Die übrigen Straßenbahnlinien werden noch umgeleitet und wichtig zu wissen, der Ersatzverkehr ist eingestellt. Bevor es gestern wieder losgegangen ist, haben Fachleute noch die Gleise überprüft. Die waren ja abgedeckt wegen der Abrissarbeiten an der Brücke. Dann musste die Oberleitung neu aufgebaut und neu angeschlossen werden.
Also kleine Erleichterung für die Pendler, die heute trotz Brückentag zur Arbeit fahren müssen. Wann fahren die anderen Trams wieder?
Ab morgen sollen alle Trams wieder normal fahren. Das Datum steht auch auf der Seite von der BVG. Aber ich glaube, es empfiehlt sich morgen auf dieser Seite nochmal vorbeizuschauen, ob es dann nicht doch die ein oder andere Verzögerung vielleicht noch gibt.
Und was ist mit dem anderen Verkehr? Also was ist mit den Autos, mit den Fahrrädern, mit den Fußgängern?
Diese Senatsverwaltung für Verkehr hatte ja schon angekündigt, dass auch Fußgänger und Radfahrer ab Donnerstag, also seit gestern, wieder von der Treskoallee auf die Edisonstraße können. Auch Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr sollen den Bereich wieder teilweise passieren können. Jetzt kommt das große Aber. Bis der Autoverkehr die Stelle wieder passieren kann, dauert es noch. Erste Erleichterungen für den Autoverkehr soll es ab dem 6. Juni geben. Das hat die Verkehrsverwaltung gesagt. Und die sagt auch, derzeit seien 6 von 9 Baufeldern abgerissen. Die gesamte Baustelle zum Abriss der Brücke soll spätestens bis zum 27. Juni abgeschlossen sein.
Aurelie Winker aus der RBB24 Inforadio-Redaktion hat mal alle Informationen rund um die Wuhlheidebrücke, die ja nur abgerissen ist, zusammengetragen. Gleich ist es 8.34 Uhr. Wir stecken mitten im langen Wochenende. Gestern Christi Himmelfahrt, heute Brückentag. Eigentlich die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip. Und wer mit dem Auto unterwegs ist, der benutzt bei solchen Ausflügen ja oft Google Maps. Da hat es jetzt zum Start in das lange Wochenende große Probleme gegeben. Was da los war, erklärt Reporterin Lisa Bertram.
Es waren echt viele Leute sehr irritiert, weil Google Maps in mehreren deutschen Großstädten Straßensperrungen, zum Beispiel auf Autobahnen oder von Autobahntunneln angezeigt hat, die es aber gar nicht gab. Zum Beispiel um Hamburg rum, Berlin, München, Frankfurt, in Teilen von NRW. Überall da gab es Abschnitte mit diesem Sperrsymbol, aber die Sperrungen gab es ebenso gar nicht. Die Polizei konnte die jedenfalls nicht bestätigen. Und gestern Nachmittag haben sich die Fake-Sperrungen auf Maps dann auch so langsam aufgelöst. Und Google selbst spricht von Einzelfällen, wollte da keinen weiteren Kommentar zu abgeben. Die Informationen werden jetzt wohl geprüft. Also wie es zu den Fehlinformationen kam, ist weiter unklar.
Woher bekommt Google eigentlich die Sperrungen und Staus gemeldet? Nicht von der Polizei, das weiß ich. Also woher?
Zum Beispiel über uns User. Über unsere Standortdaten checkt Maps schon mal, wie viele mit ihren Autos gerade unterwegs sind und auch mit welcher Geschwindigkeit. Wenn es voller und langsamer wird, ist das eben ein Zeichen für Stau. Und wir als Fahrerinnen und Fahrer werden ja auch immer mal gefragt, gilt die und die Sperrung noch? Ist hier und da wirklich noch Stau? Und dann kann man Ja oder Nein klicken. Aber Google nutzt nicht nur von uns Usern die Daten, sondern auch von Verkehrsbehörden und nutzt auch KI, um Staus vorherzusagen. Und der Konzern sagt eben, diese ganzen Daten in der Mischung sind in den allermeisten Fällen ziemlich genau, aber offenbar nicht immer, wie sich ja dann gestern am Feiertag fast überall in Deutschland gezeigt hat.
Tja, beim Kartendienst Google Maps ist gestern so einiges schiefgegangen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
US-Zölle, ja oder nein? Das Zoll-Zickzack geht weiter. Gerade erst hatte ein US-Gericht die meisten von US-Präsident Donald Trump verhängten Handelszölle für rechtswidrig erklärt. Nur Stunden später entscheidet ein anderes Gericht, dass die Zölle weiterhin bestehen bleiben. Erstmal zumindest. Was macht das alles mit der Wirtschaft? Das ist ein Thema, das ich jetzt mit Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann besprechen kann. Also für die Börsen, liebe Lisa, muss das ja echt eine Zerreißprobe sein. Ich erinnere mich an den kurzen Börsencrash im April. Wie haben die Anleger jetzt reagiert?
Ja, also es scheint ein Stück weit so zu sein, als würden die Anlegerinnen und Anleger das Spiel inzwischen kennen. Der technologielastige Nasdaq hat zum Beispiel ein kleines Plus von 0,4% erzielt gestern, trotz dieses ganzen Zoll-Zickzacks. Und eine ähnliche Entwicklung hat man auch beim Dow Jones gesehen. Nach wie vor steht ja ohnehin die finale Entscheidung vor Gericht aus. Das heißt also, da ist weiterhin vieles möglich. Die Anlegerinnen und Anleger scheinen da jetzt ein Stück weit abzuwarten und machen sich anscheinend auch auf mehrere Szenarien gefasst.
Welche sichtbaren Folgen haben die US-Zölle denn für die US-amerikanische Wirtschaft?
Bekannt ist ja zum Beispiel, dass mehrere Firmen ihre Preise anheben wollen in den USA, darunter auch ganz klassische US-amerikanische Unternehmen wie Levi's, also die Jeans, der Jeans-Klassiker könnte mehr kosten in den USA. Das heißt also, die Verbraucherpreise in den USA könnten steigen. Nichtsdestotrotz, noch schlägt sich das in den vorliegenden Zahlen ja kaum oder gar nicht nieder. Also gerade gab es überarbeitete Daten zum US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukt, was ja Aussagen über das Wirtschaftswachstum gibt, und das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist im ersten Quartal um 0,2% gesunken. Da kann man sagen, der Rückgang ist jetzt nicht besonders groß. Das ist nur ein sehr, sehr kleines Minus, über das wir da sprechen. Dass es ein bisschen zurückgegangen ist, liegt daran, dass die Importe gestiegen sind. Also die Waren, die in die USA gegangen sind. Die Firmen scheinen da mehr Geld ausgegeben zu haben, um da ihre Warenlager nochmal zu füllen, bevor es dann so richtig losging mit den US-Zöllen, die sich jetzt auch noch gar nicht in den Zahlen wirklich widerspiegeln können, weil das Ganze ja dann wirklich erst so Anfang Mitte April kam. Das heißt also, denkbar ist, dass sich das mit den Auswirkungen wirklich erst längerfristig so richtig in den Zahlen bemerkbar machen könnte.
Und was macht das Ganze hin und her mit der Weltwirtschaft?
Nichts Gutes. Also so viel ist immerhin sicher. Wenn eine Firma nicht planen kann, ob, wie viel, ab wann Zölle anfallen, kann diese Firma nur schwer kalkulieren. Das ist ja auch so, dass gerade die USA ein wichtiger Handelspartner sind. Letztes Jahr waren Waren im Wert von 253 Milliarden Euro zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten gehandelt worden. Also diese schiere, fast gar nicht vorstellbare Menge in Milliarden zeigt ja auch, wie wichtig die USA sind. Und das Ganze macht jetzt die Absprachen mit den Handelspartnern wie US-Fabriken oder Verkäufern oder Logistikern schwieriger. Das heißt also, es erschwert dann auch zum Beispiel Prognosen zu erstellen. Und das bedeutet, dass die ganze Kalkulation einfach sehr, sehr schwierig ist für die Unternehmen und die Firmen.
Lisa Splanemann war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Also Stand jetzt 8.39 Uhr. Die Handelszölle, die US-Sonderzölle gelten wieder.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Da hat Werner Schoninger eine dringende Meldung.
Sie gilt für die A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau liegt ein Kotflügel auf der Fahrbahn der südlichen A10. B2 in Treuenbrietzen. Die Großstraße ist wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Kreis Märkisch-Oderland. Auf der Straße zwischen Hönow und dem Ortseingang Berlin-Hellersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Schmargendorf und Detmolder Straße ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Und in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer, die können den Bereich inzwischen wieder passieren. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Und jetzt ist es 8.40 Uhr. Schönen guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. 20% mehr, 25%, nein, 50% höhere Handelszölle für die Europäische Union. Zuletzt ist der Handelsstreit zwischen den USA und der EU regelrecht eskaliert. Eigentlich wusste keiner mehr, was gilt denn jetzt? Was gilt denn jetzt? Werner Schoninger mit den Nachrichten.
In den USA gibt es im Streit über die Sonderzölle der Regierung ein juristisches Hin und Her. Sie dürfen vorerst doch erhoben werden, wie ein Berufungsgericht in Washington geurteilt hat. Es setzte damit ein anderes Urteil außer Kraft, mit dem ein Großteil der Zollpläne von US-Präsident Trump für rechtswidrig erklärt wurde. Die Regierung hatte dagegen Berufung eingelegt und bekam vorerst Recht. Jetzt hat die US-Regierung 10 Tage Zeit, ihre Sicht darzulegen. Präsident Trump beruft sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977. Das für internationalen Handel zuständige Gericht hält für Entscheidungen zur Zollpolitik, aber den US-Kongress für zuständig. Wann endgültig entschieden wird, ist unklar. Der Fall könnte am Ende vor dem obersten Gerichtshof der USA landen. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, so sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt nicht mehr unbedingt sinnvoll. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Wilke begrüßte außerdem die neue Migrationspolitik der Bundesregierung. Die Asylbewerberzahlen würden stark nach unten gehen. Aber Menschen, die einen Anspruch haben und einen wichtigen Beitrag leisten, müssten bleiben und seien sehr willkommen. Hören Sie das Interview nach den Nachrichten. Der Mann, der mit seinem Auto bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menschenmenge gefahren ist, muss heute vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall am Montag sind 79 Menschen verletzt worden, 7 sind noch immer im Krankenhaus. Dem 53 Jahre alten Fahrer werden mehrere Vergehen zur Last gelegt. Aus London, Valerie Krall.
In insgesamt 7 Punkten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben. Unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und gefährlichen Fahrens. Ob Doyle unter Drogen stand, wie noch am Mittwoch vermutet wurde, hatte die Polizei in einer Pressekonferenz am Donnerstag allerdings nicht bestätigt. Doyle war zunächst wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. In den Anklagepunkten aber taucht das nicht mehr auf. Die Ermittler würden zurzeit eine große Menge an Videomaterial von Überwachungskameras, Dashboardkameras und anderen Quellen auswerten, sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin.
Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizminister Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. In Deutschland ist laut Versicherungswirtschaft etwa jedes zweite Privathaus gegen Schäden wie Hochwasser versichert. Die Klimaschutzgruppe Neue Generation beginnt heute mit einer Protestwoche. Die Nachfolgerin der Gruppe Letzte Generation will mit verschiedenen, nach eigenen Angaben gewaltfreien Aktionen für eine andere Umweltpolitik kämpfen. Anke Michel, RBB 24.
Geplant sind ein sogenanntes Parlament der Menschen im Regierungsviertel und Demonstrationen am Axel-Springer-Hochhaus. Dabei ist die Rede von einer zentralen Widerstandswelle. Die Aktionen sollen bis zum 7. Juni gehen. Wie groß die Beteiligung tatsächlich wird, ist unklar. Mit Sitzblockaden auf Straßen hatte die Letzte Generation für Schlagzeilen gesorgt. Dann bröckelte der Widerstand. Unter dem neuen Namen starten die Klimaschützer nun einen weiteren Versuch.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten her freundlicher. Maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 15 und in Steglitz 16 Grad, in Münchenberg 14 und in Wusterwitz 17 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 8.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und Sabine Dahl ist im Studio. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich will mithelfen, dass aus den vielen Sorgen nicht noch mehr Ängste werden und aus Ängsten keine weitere Spaltung. Das sind die Worte des neuen Innenministers Brandenburgs. Der parteilose René Wilke legt echt einen Kaltstart hin vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder zum Innenminister. Seit einer Woche ist er im Amt. Frage an ihn, was meint er mit seiner Aussage genau? Welche Sorgen haben die Leute? Welche Ängste sollen sie nicht bekommen?
Naja, aus meiner bisherigen Arbeit weiß ich, dass die Menschen zutiefst verunsichert sind. Diese Welt, in der wir jetzt leben, ist schnelllebiger, sie ist komplexer. Man hat jeden Tag den Eindruck, es passiert irgendetwas und irgendwer macht Dinge, zum Beispiel Personen, wie sie jetzt gerade hier auch in Nachrichten liefen. Und diese Dinge beeinflussen das Leben von uns allen und wir sind dem irgendwie auch ausgesetzt. Und das hat ja was mit einem Gefühl von Kontrollverlust zu tun. Und ich glaube, das verunsichert die Menschen sehr und dass das mit dazu beiträgt, dass es Sorgen und Ängste gibt. Und das ist für eine Gesellschaft natürlich etwas, ja, was uns zerreißen kann.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Sie haben das gerade bezogen auf die Politik des US-Präsidenten. Was heißt denn das auf die Migrationspolitik in Brandenburg bezogen?
Es ist so, dass in meinem Ressort ja jetzt das Thema Sicherheit liegt, also Polizei, das Thema Verfassungsschutz, das Thema Katastrophenschutz und Brandschutz, Migration, Integration, Kommunales, also auch wie treten wir den Kommunen zur Seite bei ihren Aufgaben, viele Aufsichtsfunktionen. Und ich glaube schon, dass man, wenn man all diese Themenfelder durchdekliniert, wir einen Beitrag dazu leisten können, Dinge sehr ernst zu nehmen und auch ernst anzusprechen und auszusprechen, aber nicht alarmistisch zu sein, nicht jetzt auch wegen irgendwelchen Schlagzeilen Stimmungen irgendwie weiter anzuheizen, sondern in einer großen Ernsthaftigkeit, aber auch in einer Ruhe und Besonnenheit die Dinge zu ordnen und zu klären und dann am Ende dafür zu sorgen, dass die Leute sehen, das ist alles irgendwie dann doch, so schwierig die Weltlage ist, die haben das im Griff, die lösen die Probleme Stück für Stück und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament für ein Sicherheitsgefühl in verschiedenen Dimensionen.
Sie haben ja angekündigt, als erstes, Sie wollen das Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt überprüfen. Also diese Einrichtung sorgt dafür, dass in sichere Drittstaaten abgelehnte Asylbewerber wieder abgeschoben werden können. Warum wollen Sie das Rückführungszentrum überprüfen?
Das ist ein bisschen missverständlich, weil es gibt ja Rückführungsstrukturen, die wir gerade aufbauen und auch weiter aufbauen werden. Wir ordnen ja die ganzen Strukturen neu zwischen Erstaufnahmeeinrichtung, einer Übergangseinrichtung, Ausreiseeinrichtung und Abschiebehafteinrichtung ist ebenfalls Ziel. Also das ist nicht der Punkt, dass ich nicht auch der Auffassung bin, dass Menschen, die ihr Bleiberecht nie hatten oder verwirkt haben, das Land verlassen müssen, war schon immer meine Position. Das Dublin-Zentrum, was aber aufgebaut wurde, kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit, nämlich vor der Verschärfung der Grenzkontrollen. Das hat eigentlich den Sinn, dass Personen, die schon mal in einem EU-Land registriert wurden, in dem Falle in Polen, nach Polen zurückgeführt werden. Mit den verstärkten Grenzkontrollen, jetzt ist aber so, dass genau diese Personengruppe gar nicht erst ins Land rein kann, weil schon bei der Bundespolizei klar wird, ey, Treffer in der Datei, du bist in Polen registriert, Dublin-Regeln gelten, du darfst, also brauchst gar nicht rein, darfst gar nicht rein, du hast dort in Polen deinen Anspruch. Und jetzt haben wir da eine Struktur, die zu der Zeit, als sie erdacht wurde, durchaus ihren Sinn hatte und jetzt in ihrer Sinnhaftigkeit überprüft werden muss. Nicht, weil weniger Rückführungen gemacht werden sollten, sondern weil diese Art der Rückführung auf einem anderen Weg jetzt schon passieren durfte.
Also das heißt, also zum einen ist das aber auch eine ganz schöne Geldverschwendung, ne? Das Ding ist ja erst im März in Betrieb gegangen.
So, und darum geht's mir. Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen, die ich gerade genannt habe, zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Also heißt das, dass Sie die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung begrüßen, Grenzkontrollen bleiben, Familiennachzug wird ausgesetzt, dann rechnen Sie damit, dass auch weniger Migranten nach Deutschland, nach Brandenburg kommen?
Die Zahlen gehen ja jetzt schon stark nach unten. In den letzten Wochen und Monaten sieht man das ganz deutlich. Und ja, sowohl dieses generelle Zeichen, was von Deutschland jetzt ausgeht, hat eine Wirkung, als auch die konkreten Maßnahmen haben eine Wirkung. Und ich will und werde jemand sein, der bei den Menschen, die in unserem Land sind und die herkommen und einen Anspruch darauf haben oder hier in unserem Land einen wichtigen Beitrag leisten. Und das sind sehr viele. Ich kenne das auch aus meiner Stadt, wie viele mittlerweile unverzichtbar sind, wie viele es zusammenbrechen würde ohne diese Menschen. Denen will ich ganz klar sagen, ihr seid hier nicht nur willkommen, sondern wir brauchen euch und wir wollen euch. Aber all denjenigen, die eben keinen Anspruch darauf haben, diejenigen, die ihn vielleicht sogar verwirkt haben oder am schlimmsten dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft gefährdet wird und unser Zusammenleben gefährdet wird. Diejenigen, da war ich immer der Auffassung, da müssen wir alle Instrumente in Ansatz bringen und noch weitere gerne entwickeln.
Da kann ich aber ganz konkret nachfragen, denn Sie haben ja aus Eisenhüttenstadt mitgeteilt bekommen, dass 25 Personen sich der Rückführung entzogen haben, also untergetaucht sind. Was unternehmen Sie, um diese Menschen wiederzufinden?
Das ist eben Teil der Unzulänglichkeit, sagen wir, dieses Dublin-Zentrums, weswegen ich es ja auch in Frage stelle. Es ist keine Hafteinrichtung oder so, sondern die Menschen sind dort, werden untergebracht, aber sie sind nicht, das geben die Gesetze auch nicht her, sie sind nicht eingesperrt, sie können sich frei bewegen. Ein Untertauchen ist trotzdem illegaler Akt, weil die einen gewissen Status haben und dann quasi ihr Verfahren verlassen. Das heißt, sie können in Deutschland, wenn sie nichts mehr tun, wenn sie aufgegriffen werden, dann haben sie da quasi eine Art von Straftat begangen.
Ja.
Und so, das ist also nicht zu empfehlen, aber es ist Teil des Problems dieser Struktur. Ich sage heute noch nicht, es wird abgeschafft, aber ich sage, bei all diesen Dingen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, nach Ihrer Frage, merkt man ja, ein Fragezeichen dran machen sollte man schon. Und das gucken wir uns gerade an. Und entweder es wird nicht mehr weitergeführt und das Geld fließt in sinnvollere Dinge, oder wir merken, wenn man es so und so strickt, kann man es sinnvoll weiterführen und dann machen wir es auch.
René Wilke sagt das, der neue parteilose Innenminister in Brandenburg, seit einer Woche im Amt. Und ich habe ihn befragt, wie seine Migrationspolitik in Zukunft aussieht. 8:08 die Zeit. Und diese Geschichte hier, die klingt wie aus einem Hollywood-Katastrophenfilm. Ein Gleitschirmflieger ist ganz entspannt in der Luft, bis er plötzlich nach oben gerissen wird. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern er wird gleich mehrere Kilometer förmlich nach oben katapultiert. Das ist geschehen in China. Und was da genau geschehen ist, das beschreibt unsere Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
Eigentlich wollte der Mann nur einen gebrauchten Gleitschirm testen, und zwar im Qilian-Gebirge im chinesischen Landesteil Gansu. Er war auf etwa 3000 Metern Höhe gestartet und wurde dann aber durch ein Wetterphänomen mit extremem Aufwind auf bis zu 8589 Meter gesogen. In dieser Höhe fliegen normalerweise nur Flugzeuge. Es ist extrem kalt und es gibt nur wenig Sauerstoff und das ist lebensgefährlich. Der Mann hat sich bei dem Flug selbst gefilmt und das Video wurde dann später auch im Internet und im chinesischen Staatsfernsehen veröffentlicht und dabei zu sehen war zum Beispiel, wie das Gesicht des Mannes mit Eis bedeckt war. Er hatte eigenen Angaben zufolge auch kurz das Bewusstsein verloren, schaffte es aber dann wieder die Kontrolle über seinen Gleitschirm zurückzuerlangen und dann auch zu landen. Das Ganze ist also nochmal gut ausgegangen, hat aber Konsequenzen. Fliegen darf er nämlich jetzt nicht mehr für eine Weile. Die chinesischen Behörden haben ihn für 6 Monate gesperrt, auch wenn das Ganze ein Unfall war und er nicht geplant hatte, so hoch zu fliegen. Und auch sein Freund, der die Videos von dem Flug im Internet gepostet hatte, darf erstmal nicht mehr fliegen.
China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt hat uns diese haarsträubende Geschichte erzählt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Schickel Gruber ist ein Name, der bei den meisten Menschen in Deutschland wahrscheinlich keine besonderen Assoziationen auslöst. Tatsächlich ist das der Geburtsname des Vaters von Adolf Hitler. Der hat erst später seinen Namen in Hitler ändern lassen. Das Stück des australischstämmigen Puppenspielers Neville Tranter schildert Hitlers 56. Geburtstag am 20. April 1945 im Führerbunker in Berlin. Und dieses Puppenspiel gibt's jetzt am Deutschen Theater in Berlin. Premiere war am Mittwoch. RBB-Kulturreporterin Regine Bruckmann hat sie gesehen und vor einer Stunde hat sie mir live beschrieben, wie Adolf Hitler in einem Puppenspiel dargestellt wird.
Das Stück ist 2003 entstanden, noch vor dem deutschen Film, in dem Bruno Ganz ja als Hitler aufgetreten ist. Und die Frage war vor 20 Jahren, wie ist Hitler denn überhaupt darstellbar? Und zu Beginn gibt es deshalb eine Diskussion auf der Bühne. Wer soll diesen Hitler spielen?
Warum kann ich nicht Goebbels spielen? Ja, das ist psychologisch viel spannender und mit dem Klumpfuß undenkbar. Was? Wieso undenkbar? Ich kann alles spielen. Alle. Ich bin ein Profi. Ich kann alles spielen. Auch Eva Braun, wenn Sie das möchten.
Die ist schon besetzt.
Ihn? Nein. Nicht ihn. Nein, 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 nein. Heil Schickelgruber. Schickelgruber? Ja. Heil Schickelgruber. Scheiße.
Ja, also Heil Schickelgruber. Was wäre gewesen, wenn Hitler nicht Hitler geheißen hätte? Wir begegnen Hitler erstmal als Rolle, als Puppe. Und so kann man schon mal Distanz aufbauen. Anschließend passiert dann diese Verzwergung. Die Figuren sind keine Helden, sondern Karikaturen. Eva Braun möchte immer rauchen. Sie flirtet mit Goebbels. Der Führer ist in seinem Zimmer und liest sein Horoskop. Wenn er auftritt, hat er schlechte Laune. Ein wirklich egozentrischer Irrer, der den Kontrollverlust nicht wahrhaben will. Also, wie gesagt, wir schreiben den 20. April 45, Geburtstag im Führerbunker.
Da ist eine Torte. Wer hat sie gebacken? Was ist Ihr Zweck? Eine Torte für meinen Geburtstag? Ich werde 56 Jahre alt. Auf der Torte ist nur eine Kerze. Ich werde nicht ein Jahr alt. Ich werde 56 Jahre alt. Wer ist verantwortlich für diesen Scherz? Gibt es hier niemanden mehr, der noch den Zögel in der Hand hält?
Also Auszüge aus dem Stück, wie eben die Puppe Adolf Hitler sich wahnsinnig aufregt. Wer ist denn noch in dem Bunker? Also wer hält noch die Zügel in der Hand?
Da sind viele Menschen in dem Bunker, aber keiner hat die mehr die Kontrolle. Goebbels ist da zum Beispiel, seine 6 Kinder, Eva Braun, Hermann Göring kommt zu Besuch. Das sind alles Puppen übrigens. Ja, dann gibt es die zentrale Figur des Dieners Linge, der wird von dem Spieler Hapjan gespielt. Jeder, jede wollte Teil der Macht sein, aber diese Macht Hitlers zerfällt gerade. Und eine große Figur in wehenden gelben Gewändern geistert über die Bühne, das ist der Tod. Der wird hier als Entertainer mit Totenkopf, glitzernden Zähnen und Federboa dargestellt.
Und wie sehen die anderen Puppen aus?
Das sind ja die Originalpuppen von Neville Tranter. Das sind lebensgroße Klappmaulpuppen, wo die also immer so den Mund so auf und zu klappen wie in der Sesamstraße. Die Gesichter sind weiß, fratzenhaft, riesige, aufgerissene Augen haben sie, die so schwarz und blau umrandet sind. Und ob das ängstlich, wütend oder bedrohlich aussieht, hängt vom Spiel ab. Und das ist wirklich ganz fantastisch. Nikolaus Hapjan, der hier auch mit Neville Tranter Regie gemacht hat, und Manuela Linsheim sind beide phänomenal. Also so teilweise zu zweit spielen sie eine Puppe, teilweise verschwinden sie dahinter. Sie müssen schnell und häufig die Stimme, die Sprechweise wechseln, wie wir ja gerade gehört haben. Den Hitler ist wirklich ein Genuss.
Kulturreporterin Regine Bruckmann sagt das Schickelgruber, also am Deutschen Theater in Berlin. Empfohlen ist das Stück ab Klasse 10. Ja, guck mal an, schon wieder kurz vor 9. Die glücklichen Brückentagsmenschen, die stehen jetzt gerade erst auf. Ich dagegen, Frühschichtlerin, ich darf so langsam zurück in die Federn kriechen. Irina Grabowski übernimmt gleich die Moderation. Und Irina, schönen guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Bei dir geht's um die Bundeswehr und die heikle Frage, wie die Bundesregierung das hinbekommen will, die Armee zu stärken.
Ja, dahinter steckt ja einerseits die Frage, wie will man über das freiwillige Wehrdienstmodell ausreichend Menschen für die Bundeswehr gewinnen. Aber auch die Frage, ist die Bundeswehr überhaupt in der Lage, die Neuen auszubilden? Und in Munster, Niedersachsen, in der Lüneburger Heide befindet sich der größte Heeresstandort Deutschlands. Dort wird auch viel ausgebildet und dorthin führt heute unsere Deutschland-Reportage kurz vor 9:30.
Munsterlager, Mensch, in Niedersachsen, mehr Panzer als Einwohner. Irina Brabowski dann mit dieser Reportage um kurz vor 9:30 und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Sabine Dahl sagt Ade.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger jetzt.
Der Ex-Niedersachse, den es nach Berlin verschlagen hat. Brandenburg, B2 in Treuenbrietzen. Die Großstraße ist wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Kreis Märkisch-Oderland auf der Straße zwischen Hünow und dem Ortseingang Berlin-Hellersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Aktuelles zur S-Bahn wegen eines Polizeieinsatzes ist auf der S1 41 und 42 unterbrochen zwischen Wedding und Gesundbrunnen.
9 Uhr haben wir es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Morgen, ich bin Irina Grabowski. Donald Trump macht mit Zöllen Politik und erst einmal darf er das auch weiterhin tun, muss aber Gerichten gegenüber erklären, wie die Zollpolitik begründet ist. Es ist nicht absehbar, wie das am Ende vor Gericht ausgeht. Die Unsicherheit im Handel mit den USA bleibt. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke will die Rückführungsstrukturen für Asylbewerber neu ordnen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, beispielsweise sei das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut.